Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Andrea Scholz von der DFV Eurofinance Group aus Frankfurt am Main. Ich freue mich auf unseren Finanzplatz-Talk.
Jan, schauen wir an die Börse. Wir haben jetzt Freitagvormittag. Vollbremsung an der Börse. Was ist da los?
Ja, ein typischer Risk-Off-Tag, eine neue Variante ist offenbar im Anmarsch hier, Peter, aus Südafrika. Und das geht natürlich über die Schlagzeilen, das geht über die Nachrichtenticker B11529. Nichts soll schlimmer sein. Das Problem ist, wir haben natürlich eine Welle gerade, die wir erleben. Also wir sind mitten in der vierten Welle. Und jetzt kommt also eine neue Mutation offenbar, die sich relativ schnell auszubreiten scheint. Und dann reagieren natürlich die Finanzmärkte. Wir sehen heute ein relativ typisches Risk-Off-Verhalten, das heißt, wir sehen Gold stärker, wir sehen den Schweizer Franken etwas stärker, normalerweise reagiert der Franken noch fester, offenbar gibt es hier Angst vor einer gewissen Intervention der Schweizerischen Notenbank, die will natürlich den Franken nicht zu stark werden lassen, also ganz interessantes Kräftemessen gerade an den Märkten und wir sehen auch den japanischen Yen etwas fester, also die typischen vermeintlich sicheren Häfen werden gerade angesteuert und der Ölpreis fällt, auch das ist ein klassisches, ein typisches Verhaltensmuster an den Märkten, also hier sehen wir schon eine steigende Nervosität.
Rückblick von letzter Woche, noch einmal ganz kurz, da war ja die 24. Euro Finance Week. Über Montag bis Donnerstag hatten wir uns ja schon letzte Woche unterhalten. Jetzt nochmal über den European Banking Kongress am Freitag. Der wurde ja auf online umgestellt, vorsichtshalber. Trotzdem gab es da so einen regelrechten Schlagabtausch. Wer gegen wen, was war da los? In der einen Ecke vermute ich Christine Lagarde recht gechillt und ich spiele dazu mal einen O-Ton ein.
But for inflation to return sustainably to our target, when interest rates are near the effective lower bound, we need to be persistent in our monetary policy. In particular, we must not rush into a premature tightening when faced with passing or supply-driven inflation shocks.
Ist das eine raffiniert, bewusst beruhigende EZB oder eher eine gechillte EZB?
Ja, sie war Madame Cool, habe ich es so bezeichnet. Sehr gute Ausklammerung ihrer Rede hier. Also dieser kurze Fetzen zeigt ganz klar die Haltung von Christine Lagarde. Das Narrativ, was sie uns hier erzählt, sozusagen die Story lautet, die Inflationsgefahren sind temporärer Natur. Wir haben hier häufig und immer wieder darüber geredet und es würde sogar kontraproduktiv sein, wenn die EZB jetzt zu früh einen sogenannten Tightening-Prozess startet, das heißt also gegensteuert, versucht jetzt diese Inflation zu bekämpfen, dann wäre dieser Effekt sogar kontraproduktiv und deswegen sagt sie, wir warten weiter ab. Sie hat zwar auch gesagt, die Inflation ist unerwünscht und man hat das im Blick, aber sie sagt eben, die Inflation geht wieder zurück und es besteht kein Anlass, jetzt sozusagen schon zu reagieren. Ganz klare Botschaft, die übrigens eine interessante Marktreaktion zur Folge hat. Ich schaue mir gerade nochmal hier den Intraday-Chart vom vergangenen Freitag an, und zwar beim Euro-Dollar. Zu Beginn der Rede von Lagarde lag der Euro bei 1,1364 zum US-Dollar und der Euro ist dann deutlich gefallen auf 1,1253. Den Tiefpunkt hatte er um 14 Uhr, also von 1,1360 auf 1,1250, ein glatter Cent runter. Das war eine deutliche Marktreaktion, also eine Euro-Schwächung durch die Worte von Christine Lagarde.
Und wer hat jetzt gegen wen im Duell gekämpft?
Ja, jetzt habe ich natürlich über die Position von Lagarde gesprochen und da gab es eine ganz klare Gegenposition. Es gibt so eine Gruppe sozusagen, die dagegen angetreten ist und auch verbal dagegen angetreten ist, Peter. Einmal waren es die Vertreter der Banken. Christian Sewing war da, der Chef der Deutschen Bank, Manfred Knof. Leider, ich muss mich korrigieren, waren sie nicht persönlich da, sie waren alle virtuell zugeschaltet. Wir mussten sehr, sehr kurzfristig komplett digitalisieren. Grund natürlich die steigenden Infektionszahlen. Es war ein Duell sozusagen im virtuellen Raum. Die Chefs der Großbanken, also von der Deutschen Bank, von der Commerzbank, aber auch von der BNP Paribas aus Paris und von der HSBC in London gegen die Präsidentin der Europäischen Zentralbank und mit dem Argument, es muss etwas getan werden jetzt gegen die Inflation und wir brauchen endlich wieder einen Zins, damit wir sozusagen die Inflationsgefahren bekämpfen. Natürlich, die Banken haben auch ein Eigeninteresse, die wollen wieder einen Zins haben. Zumindest wollen sie aber keine Strafzinsen mehr zahlen. Das war die Position, die Gegenposition der Banker, die sich immer mehr Sorgen machen. Und die Botschaft der Deutschen Bank und der Commerzbank von Seewing und Knof war, die Inflation ist gekommen, Vorsicht, um länger zu bleiben. Und ich sagte ja, der Euro drehte genau um 14 Uhr. Um 14 Uhr waren wir bei 1,1250 im Tagestief. Und dann kam wahrscheinlich der letzte große Auftritt von Jens Weidmann, dem scheidenden Bundesbankpräsidenten, leider natürlich auch nur virtuell zugeschaltet. Der hat zumindest für einen kleinen Gegenschlag dann ausgeholt. Der Euro stieg mit seiner Rede von 1,1250 wieder auf 1,13. Also einen halben Cent konnte Weidmann wieder dem Euro nach oben helfen. Mit der Botschaft, die EZB muss jetzt reagieren. Also eine Kontraposition innerhalb der EZB, eine Kontraposition der Bundesbank zur Haltung von Christine Lagarde. Und ich würde auch sagen, das war keine Rede von Weidmann, das war eine Abrechnung mit einer in großen Teilen aus seiner Sicht falschen Ausrichtung der Geldpolitik in der Eurozone und auch eine Abrechnung mit der zu starken Nähe der EZB mit der Politik, also mit der Fiskalpolitik. Das waren klare Worte des Bundesbankpräsidenten.
Vielen Dank für die Einschätzung. Schade, dass Weidmann geht. Er wird ja wahrscheinlich aus Höflichkeitsgründen nie sagen, warum er geht, aber gibt es so Gerüchte? Was wird denn so erwartet? Warum geht Weidmann?
Ja, da ist sicherlich ein bisschen Frust dabei. Das wird er nicht so natürlich sagen. Er hat gesagt, er hat mitteilen lassen, dass er sozusagen natürlich auch in dieser offiziellen Mitteilung nicht zufrieden ist mit der Art und Weise, wie er sich geldpolitisch einbringen kann. Das ist dann alles sehr, sehr diplomatisch formuliert. Zwischen den Zeilen aber steckte auch in der Nachricht vor einigen Wochen, dass er zum Jahresende geht, natürlich schon ein bisschen die Botschaft mit, dass er frustriert abtritt. Er hatte sich das anders vorgestellt und er möchte auch diese Linie der EZB nicht mehr in dieser Form mitgehen.
Von der EZB zur Fed. Es ist durch. Paul bekommt eine zweite Amtszeit. Die Nominierung Jerome Powells als US-Notenbankchef für weitere 4 Jahre wurde ja von den Anlegern ein wenig als Vorwand genommen, Gewinne nach den Rekordjagden mitzunehmen. Wie deutest du jetzt die Entscheidung des Präsidenten? Ja, ich mache nochmal 4 Jahre.
Ja, der Präsident wollte kein neues Fass aufmachen, nicht ein neues Problem sozusagen jetzt in Washington bekommen. Er setzt damit auf Kontinuität. Ich meine, Powell hat sich bewiesen in der Krise. Er ist zwar ein Mann von Trump, er ist ein Republikaner. Auf der anderen Seite hat sich Biden gesagt, er möchte lieber an der Spitze der Fed jetzt keine neuen Wechsel. Er setzt in der Krise, und wir sind weiterhin in einer schwierigen Situation, auf Kontinuität. Paul bekommt aber eine Stellvertreterin. Und zwar die Frau, die im Grunde genommen ihm jetzt hätte gefährlich werden können, die auch im Gespräch war als Demokratin und als neue Chefin der Fed. Sie ist eine gewisse Frau Brenner, so heißt sie. Brenner wird die neue Vize von Powell werden und sie steht für eine noch lockerere Geldpolitik. Powell ist ja schon gemäßigt und Powell hat ja auch lange die Zügel sehr locker gelassen. Jetzt erst zieht er an. Er ist ein Mann, der sich vorsichtig vortastet. Wir haben das Tapering immer wieder diskutiert. Er startet jetzt so langsam und seine neue Vize ist eher für einen noch lockeren Kurs. Das ist interessant, insofern ein Kompromiss an der Spitze der Fed. Jetzt geht es aber darum, die Inflation in den Griff zu kriegen und da werden die beiden professionell miteinander zusammenarbeiten. Auf der einen Seite sollte aber auch ganz klar festgehalten bleiben, dass die Demokraten Brenner mit ihrer sehr ultralockeren Haltung sicherlich auch nicht zur Lösung beigetragen hätte. Denn die Amerikaner haben ein Inflationsproblem, Peter. Wir sind bei über 6% im Moment. Und das war dem Präsidenten auch bewusst. Und deswegen denke ich, war das ein richtiger personalpolitischer Schachzug. Auf der einen Seite Kontinuität mit Jerome Powell an der Spitze und mit der Demokratin an seiner Seite. Und damit hat er es sich mit der eigenen Partei nicht verscherzt, aber eben auch nicht mit der Gegenseite, mit den Republikanern.
Ja, okay. Und was kommt jetzt auf Powell zu als Job? Drahtseilakt, Zeit für ein Ende der Finanzspritzen oder kommt jetzt noch 1 oder 2 Corona-Spritzen dazu?
Ja, er muss jetzt diesen Weg finden, diesen Einstieg, in den Ausstieg aus der ultra-expansiven Geldpolitik. In diesen Tagen startet gerade das Tapering-Programm. Im Moment, noch im November, wird die Summe, die die Fed kauft pro Monat an Anleihen, um 15 Milliarden Dollar reduziert. Und wir haben darüber gesprochen, das geht die nächsten Monate weiter. Man hat da Flexibilität. Man kann hier noch ein bisschen Tempo zulegen. Man kann auch wieder bremsen. Das neue Gespann an der Spitze der FED, also der FED-Chef und seine neue Vize, werden das genau im Blick behalten. Aber eins ist klar, Powell muss diesen Einstieg in den Ausstieg nun finden. Und er muss irgendwann sozusagen, insbesondere dann, wenn die Inflation nicht runtergehen sollte, auch die FED spricht ja weiterhin von temporären Effekten, insbesondere dann muss er irgendwann die Zügel wirklich anziehen. Und das bedeutet eine Zinsanhebung durchdrücken, wahrscheinlich im Verlauf des kommenden Jahres. Das wird jetzt eine Gratwanderung werden. Das ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen hat der Präsident auch gesagt, diese Aufgabe sollte jetzt erstmal Powell weiterhin durchführen. Deswegen 4 neue Jahre für den Präsidenten der US-Notenbank.
Bleiben wir bei der FED. Kommen wir zum letzten Protokoll der FED, FOMC-Protokoll. Gibt es da Angst vor Stagflation? War ja durchaus interessant, oder?
Ja, ein spannendes Protokoll. Das war die Sitzung nochmal rück. Wir spulen nochmal zurück, die Sitzung vom 2. und 3. November. Es war die entscheidende Sitzung, wo das FOMC die Entscheidung getroffen hat, jetzt starten wir mit dem Tapering-Programm. Und interessant, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, da gingen die Meinungen doch kräftig auseinander. Da gibt es Positionen innerhalb des FOMC, die sagen, wir müssen mit einer Zinsanhöhung viel schneller rauskommen. Also 15 Milliarden ist das Mindestmaß an Reduktion. Es gibt einige Stimmen, die wollen das sogar verdoppeln auf 30 Milliarden. Man kann davon ausgehen, darauf lässt sich Powell nicht ein. Er ist ein Mann des Kompromisses. Er wird diese Marschrichtung jetzt gehen. 15 Milliarden Reduktion pro Monat. Und das bedeutet, die FED ist durch mit dem Tapering Mitte nächsten Jahres. Und dann könnte sie eine erste Zinsanhebung starten oder angehen im dritten, spätestens im vierten Quartal. Stichwort Stagflation, das wäre die schlimmste aller Kombinationen, also eine Inflation, die nicht runterkommt und eine Wirtschaft, die nur noch wackelt und die auch keine Dynamik mehr zeigt. Dann kann man schlecht die Zinsen anheben, aber die Inflation muss man trotzdem bekämpfen. Also das ist das Bild der Gratwanderung, was ich gerade beschrieben habe. Und es gibt natürlich auch Stimmen im FOMC, die sagen, nein, nein, wir müssen uns mit dem Tapering Zeit lassen. 15 Milliarden pro Monat Reduktion ist viel zu viel. Also gibt es ein Spannungsverhältnis innerhalb der US-Notenbank. Ich glaube, der Weg wird hier auf den Kompromiss, auf die mittlere Linie hinauslaufen. Und das bedeutet wirklich Ende des Tapering-Prozesses Mitte des kommenden Jahres.
Vielen Dank. Schon mal beschließen wir unsere geldpolitische Weltreise wieder zurück zu uns nach Frankfurt. Die Bundesbank warnte gestern vor was?
Ja, sie warnt und zwar in der Person der Vizepräsidentin, die ja noch im Rennen ist im Übrigen. Wir warten jetzt auf die Entscheidung in diesen Stunden und Tagen. Wer wird der Nachfolger von Jens Weidmann? Claudia Buch, die Vizepräsidentin, hat sich gestern geäußert. Sie ist zuständig für das Thema Finanzstabilität. Und Frau Buch, das ist nun mal so auch Programm bei ihr, sie hat gewarnt vor steigenden Risiken, vor allen Dingen am Immobilienmarkt, das ist nichts Neues, auch darüber haben wir häufig gesprochen. Aber die Worte waren doch sehr deutlich. Interessant die Aussage, dass die Immobilienpreise in Deutschland um bis zu 30%, so die Aussage der Bundesbank, überbewertet sind. Und das gilt nicht nur für so Toplagen wie Frankfurt und München, also für die Ballungsräume, sondern das gilt auch für das große Land. Also die Bundesbank macht sich Sorgen. Vor allen Dingen sagt sie, Vorsicht, wenn jetzt viele Kredite mit Zinsbindungsfrist 10 bis 15 Jahre auslaufen, dann kann das zu einem Dominoeffekt kommen, negativer Art, dass sozusagen die Anschlussfinanzierungen zu teuer werden für einige Kreditnehmer und dass es dann wirklich Störungen gibt auf dem Immobilienkreditmarkt. Das sind klare Worte, Worte der Warnung und wir werden an dem Thema dranbleiben. Es könnte ein wirkliches Thema sein für das nächste Jahr, für 2022.
Börsenradio Network AG, der Börsenpodcast.